Radio Island.
Sommer, Sonne, Sonnenschein und hier ist wieder eine neue Sendung von Radio Island. Und zwar die 60. Grund genug für uns, es uns über die Ostertage so richtig gut gehen zu lassen mit Hase, Ei und Co. Weniger zu feiern haben derzeit die Studierenden an der Leipziger Universität. Seitdem vor einigen Jahren die neuen Studiengänge Bachelor und Master eingeführt wurden, zeichnet sich zunehmend, wie vielerorts, eine starke Unzufriedenheit unter den Leipziger Studierenden ab. Von Seiten der Sozialwissenschaften sind nun für die kommende Woche zu einem derzeit offiziell noch nicht festgelegten Zeitpunkt sogenannte Protesttage angekündigt. In unserem ersten Beitrag erfahrt ihr unter anderem mehr über die Beweggründe und die Form dieses anstehenden Protestes. Im zweiten Teil der Sendung erwarten euch zwei aus unseren früheren Sendungen möglicherweise bereits sehr vertraute Stimmen. Und zwar die der linken Kabarettisten Rainer Trampert und Thomas Ebermann, die alle Jahre wieder zu Gast bei Freunden sind. Anfang April war es wieder soweit. Im Coney Island gaben sie sowohl Altes als auch Neues aus ihrem Programm zum Besten. Und wir waren, wie so einige Male davor, mal wieder für euch mit dabei. Eine gute Unterhaltung und viel Spaß bei der Sendung. Die Studierenden an der Universität Leipzig sind unzufrieden. Vor etwa 3 Jahren wurden in Leipzig die neuen Studiengänge Bachelor und Master eingeführt. Mehr und mehr zeigen sich die Auswirkungen der Hochschulreform. Jetzt haben Studierende der Sozialwissenschaften einen Protest gegen eben diese Reform initiiert. Das Motto »It will happen«. Für die kommende Woche, der genaue Zeitpunkt soll noch nicht publik gemacht werden, stehen die sogenannten Protesttage an. Wir haben mit den Studierenden über ihre Beweggründe und die Form des Protests gesprochen. Kritik an der Bologna-Reform formulieren nicht allein die Studentinnen, sondern sie kommt auch von Hochschullehrerinnen. Für sie meldet sich Georg Vobuber, Professor für Soziologie an der Universität Leipzig, zu Wort.
Über die Hochschulreform ist viel diskutiert worden, bereits vor ihrer Einführung. Die Zauberwörter der Reformer hießen Harmonisierung, Flexibilisierung und Mobilisierung. Die Studierenden sollten ihr Studium in kürzerer Zeit absolvieren, einfacher an andere Hochschulen in Deutschland und im Ausland wechseln können und ihre Abschlüsse sollten international anerkannter werden. Mittlerweile wird Bilanz gezogen, die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Universitäten wird in Zweifel gezogen. Die Flexibilität und Mobilität der Forscherinnen und Studentinnen will sich nicht so recht einstellen. Georg Vobuber, Soziologe an der Universität Leipzig, kritisiert, wenn auch nicht direkt die Reform, so doch ihre Konsequenzen.
Es sieht so aus, als würde das Studium eher länger werden. Das hat damit zu tun, dass der Bachelorabschluss von den Arbeitgebern in der Regel nicht wirklich ernst genommen wird. Dass vor allem aber wir einfach wissen, dass unsere Studierenden alle bis zum Master weiter studieren wollen, dass also bis zum ersten gewünschten Studienabschluss die Studiendauer sich einfach verlängert. Dann sind die Auslandsaufenthalte, jedenfalls im Bachelorstudium, dramatisch zurückgegangen, weil die Studierenden Angst haben, dass sie vor Ort irgendetwas versäumen. Das wiederum hängt damit zusammen, dass leider jetzt alle Noten zum Examen des Bachelors zählen, man sich also, wenn Sie so wollen, keinerlei Schwäche mehr erlauben darf. Man merkt es auch an einer gesteigerten Nervosität der Studierenden. Und das ist für ein vernünftiges Studium sehr schlecht.
In einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung macht Georg Vobuber eine Struktur der Verantwortungsfreiheit als Ursache für die unbeabsichtigten Folgen der Hochschulpolitik aus. Die Hochschulpolitik sei im politischen Diskurs marginalisiert. Hochschulpolitische Entscheidungen seien erst nach einer langen Zeit spürbar.
Die Verantwortungsfreiheit bedeutet, das Gemeinsame, soweit ich das sehe, ist, es gibt keine Zurechnung von Erfolg und Verantwortung. Sie können noch so gut sein und es wird Ihnen nicht gedankt. Und Sie können fast noch so schlecht sein und es bleibt weitgehend folgenlos. Wir müssen damit leben. Bildungspolitik kommt in der Konkurrenz der politischen Themen in einer Demokratie, die auf Mehrheiten beruht, immer ein bisschen kurz.
Wobruba will die Verantwortungsfreiheit überwinden und sieht als Grundlage dafür Protest gegen die Hochschulreform. Seiner Analyse nach gibt es jedoch weder von der Studentenschaft noch von Seiten der Administration ausreichenden Widerstand. Einzig die Lehrenden gäben Anlass zur Hoffnung. Viele setzen die hochschulpolitischen Vorgaben nicht eins zu eins um. Sie versuchen, die Lehrveranstaltung klein zu halten, obwohl an ihnen 30 Studierende und mehr teilnehmen sollen. Institutsdirektorinnen kümmerten sich um zusätzliches Lehrangebot und zudem diskutierten sie über eine Reform der Reform. Von Seiten der Studierenden kommt Wobruba zufolge dagegen wenig Widerstand.
Es gab in den letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahren immer wieder so kurze Aufwallungen studentischen Protests, wenn es um Stellenstreichungen ging und so weiter. Aber generell wird von den Studierenden nicht mehr der Zusammenhang zwischen Lage als Student und Politik hergestellt. Es ist eher so, wenn überhaupt noch, dann Lage als Studierende und Situation an der Uni. Aber immer nur im engsten Umfeld. Also es ist sozusagen, wir haben früher, wie wir studiert haben, immer über das gesellschaftspolitische Mandat diskutiert. Natürlich waren das Flausen, aber es waren nützliche Flausen. Sie haben einem ermöglicht, sich zu engagieren in Fällen, wo es an und für sich gar nicht so wahrscheinlich ist, dass sich Menschen engagieren. Und wenn man nach 3 Jahren die Universität ohnehin wieder verlässt, ist es dann nicht vernünftiger? Man guckt halt, dass man möglichst gut durchkommt und denkt sich, Politik soll die Fachschaft machen und auf Wiedersehen. Also ein Politisierungsprogramm für Studierende ist Bologna bestimmt nicht.
Wobruba macht das Ausbleiben studentischen Protests für die Reproduktion der jetzigen Situation mitverantwortlich. An der Leipziger Universität hat sich jedoch eine Gruppe von Studentinnen unter dem Motto It will happen zusammengefunden, um gegen die negativen Auswirkungen der Bachelorreform zu mobilisieren. Johannes von der Vorbereitungsgruppe widerspricht Wobrubas Darstellung, dass die Lehrenden die einzigen Widerständigen seien.
Was stimmt, ist, dass wer schweigt, reproduziert. Das glaube ich schon. Also Institutionen und wie sie funktionieren und auch inhaltlich, das sind Menschen, die da drinstecken und diese Menschen reproduzieren das. Aber ich glaube, dieser Anspruch, der gern gestellt wird an die Jugend oder die Studierenden, dass daher der Protest kommen müsse, den finde ich ziemlich arm, muss ich sagen, weil wir haben 19-jährige Studienanfängerinnen, die irgendwie zwischen Elternhaus, irgendeinem diffusen Arbeitsmarktargument, BAföG-Amt und halt 6 Klausuren pro Semester stehen. Und nun zu sagen, die müssen jetzt die Last tragen dieses Protestes und jetzt aufbegehren, ja, sie sollten das tun, aber ich glaube, gerade die Leute, die schon seit Jahrzehnten an der Universität sind, die Vergleichsmomente haben, die vielleicht auch in gewissen Punkten anderen Universitäten studiert haben, die haben auch Verantwortung. Und ich sehe es auch nicht so, dass die Lehrenden jetzt so viel getan hätten, um diese Studienstrukturreform zu verhindern oder dass dort so viel Protest stattfindet. Also einen Artikel in der FAZ schreiben kann es ja nun auch nicht gewesen sein.
Ebenfalls in der FAZ äußerte sich Wolfgang Fach, Prorektor für Forschung und Lehre an der Leipziger Universität, zu den Vorwürfen Wobrubas, die Hochschulreform produziere die Struktur der Verantwortungsfreiheit. Fach denunziert die Reformkritiker in dem Artikel als Reaktionäre. Es sei eine self-fulfilling prophecy, wenn der ewige kritische Theoretiker sich der konstruktiven Mitarbeit entziehe und alles schlecht rede, so dass es auch schlecht werde. Johannes von der Gruppe It Will Happen wirft Fach deshalb stumpfe Fortschrittsgläubigkeit vor.
Also Leute als Reaktionäre, Bologna-Kritikerinnen als Reaktionäre zu bezeichnen, finde ich relativ eigenartig für einen postmodernen Denker, der Fach ja ist, der auch gern jegliche Art von moralischen Imperativen zurückweist, zumindest scheint es so in hochschulpolitischen Debatten, weil so eine Aussage setzt ja voraus, dass man jede Art von Reform automatisch als Fortschritt begreift. Also wenn ich jemanden, der die Reform nicht mitmachen möchte, als Reaktionär bezeichne, dann setze ich voraus, dass jede Reform automatisch ein Fortschritt ist. Und diese Reform ist für jemanden, der irgendeinen Anspruch an Bildung hat, sicherlich kein Fortschritt.
Auch wenn es unterschiedliche Einschätzungen des Protestpotenzials gibt, haben sowohl der Soziologe Wobruba als auch die Studierenden Vorstellung von einer idealen Universität. Zum einen geht es ihnen erst einmal ganz banal darum, dass die Zuteilung der Module an die Studierenden per Zufallsgenerator wieder abgeschafft wird. Die freie Auswahl an Lehrveranstaltungen sei zu eingeschränkt. Außerdem kritisieren sie das mechanische Abfragen von Wissen anhand von Multiple-Choice-Tests. Sie bevorzugten dagegen ein Wissen, das gesellschaftliche Zusammenhänge und deren kritische Reflexion in den Vordergrund stelle, so Johannes.
Die Reflexion von objektiviertem Wissen oder von gesellschaftlichen Zuständen, genau das ist das Ideal von Bildung. Bildung als Selbstzweck im Sinne von Unabhängigkeit, von unabhängigem Denken, ja, aber nicht als rein individueller Selbstzweck, sondern schon auch im Hinblick auf Gesellschaft.
Im Hinblick auf Gesellschaft bezieht sich Wobruber dagegen nicht allein auf Bildung als Selbstzweck, indem er die Fähigkeit zur Kritik ganz instrumentell dem Postulat der Wettbewerbsfähigkeit unterwirft, bezieht er eine klar ökonomische Position.
Ich sehe die Universität als einen Ort der Forschung, Lehre, Diskussion, Bildung, ein kritischer Subjekt, das ist ein großer Ausdruck, kritischer Leute. Und ich glaube, wenn man diesen Ort genauso pflegt, erzielt man damit auch ein sehr akzeptables Maß an Wettbewerbsfähigkeit. Es gibt Dinge, wenn man sie zu direkt ansteuert, dann kriegt man sie nicht. Das ist wie im richtigen Leben auch. Ansonsten ist die Universität im Grunde eine tolle Angelegenheit.
Die Universität als Verwertungszusammenhang zu sehen, stößt seitens der Studierenden auf Kritik. In der Tradition des bürgerlichen Bildungsideals soll Bildung Faktor von Persönlichkeit sein und Grundlage für ein demokratisches Gemeinwesen liefern.
Für mich persönlich ist es schon so, dass ich glaube, dass Bildung auf keinen Fall rein instrumentell verstanden sein kann. Also als reine Ausbildung im Sinne einer Berufsausbildung oder dass Leute quasi nur für weitere Verwertungszusammenhänge geschult werden, sondern Bildung hat schon was mit Personenwerte, mit Persönlichkeit zu tun. Und da muss man sich auch nur die normativen Grundlagen von Gesellschaft anschauen. Also demokratisches Gemeinwesen. Wir brauchen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die sich informieren können, die Entscheidungen treffen können, die politische Entscheidung treffen können. Und ich frage mich, wo diese Leute herkommen sollen. Also es ist schade, dass man darüber momentan nur im Rahmen der Universität diskutiert, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber man kann zumindest festhalten, dass solche Staatsbürgerinnen, wie sie idealerweise existieren, von der deutschen Universität und vor allem von der deutschen Universität nach Bologna garantiert nicht kommen können.
Es fehlen kritische Studentinnen. Das offenbart teilweise auch ein Blick auf den Blog der Gruppe It Will Happen, wo das Kaffeehaus als der Ort par excellence für die kritischen Diskurs vorgestellt wird und das bürgerliche Bildungsideal der Gipfel der Gefühle ist. Und in einem Video wird Subversion damit suggeriert, dass viele erst auf ihr Bauchgefühl hören, dann sich vereinigen und schließlich die Revolte starten. Das Fehlen kritischer Studentinnen belegen auch Studien, zuletzt die von Tino Bargel, Sozialwissenschaftler an der Universität Konstanz. Sein Survey Wandel politischer Orientierung und gesellschaftlicher Werte der Studierenden erfasst unter anderem die politischen Einstellungen der deutschen Studentenschaft bis zum vorvergangenen Jahr. Demnach interessiere sich die oder der Durchschnittsstudent immer weniger fürs Politische und ziehe sich lieber ins Private zurück. Ihr Demokratieverständnis ist der Studie zufolge labil. Viele leiden zwar unter dem Leistungsdruck, passen sich ihm aber gleichzeitig an. Im Prinzip ist das Bild, das die Studie von den Hochschülerinnen zeichnet, ein Spiegelbild einer gesamtgesellschaftlichen Situation. Entpolitisiert wirkt auch der Protest, indem er bewusst inhaltlich offen sein will und sich einer klaren Positionierung verweigert, entzieht er sich selbst seiner kritischen Potenz. Wer nichts einfordert, kann auch nichts verändern. Was sollen dann Protesttage? Johannes von der Initiatorinnengruppe weiß, dass sie keine Politisierung leisten können und wollen.
Wir wollen nicht politisieren, wir wollen nicht sensibilisieren im Sinne von, wir haben da schon irgendeinen Punkt erreicht, den andere noch erreichen sollen, sondern es soll eher in der Situation quasi eine Selbstpolitisierung, eine Selbstsensibilisierung erfolgen, sozusagen irgendwie Aufklärung durch Praxis.
Aufklärung durch Praxis, die stellen sich die Studierenden der Uni Leipzig für die kommende Woche so vor. Eine offene Plattform für konstruktive Kritik, wo jede und jeder alles sagen kann, was ihr oder ihm auf dem Herzen liegt. Da fragen wir uns, will it happen? Und was ist es, was da genau passieren soll? Mit Protest hat ein offener Meinungsaustausch allerdings nicht viel zu tun. Die Summe von Befindlichkeiten ist nicht gleich Kritik. Im Vorfeld des proklamierten Protests bleibt wenig mehr als ein diffuses Bild eines anstehenden Events. Nennen wir es also nicht Protest, sondern Happening.
Die Protesttage sollen kommende Woche im Geisteswissenschaftlichen Zentrum in der Beethovenstraße stattfinden. Allerdings wird der genaue Termin erst kurz vorher bekannt gegeben. Wenn ihr euch selbst ein Bild von der Ambivalenz der Position der Gruppe It Will Happen machen wollt, dann schaut im Internet unter www.protesttage.blogspot.com nach. Am 2. April waren die Satiriker Thomas Ebermann und Reinhard Rampert mal wieder zu Gast bei Freunden. Und auch wir lassen uns es nicht nehmen, einmal mehr Ausschnitte aus ihrem Programm zu senden.
Der Saal im Conner Island ist gut gefüllt, aber nicht brechend voll. Das Schwarzlicht enttarnt diejenigen, die ihre schwarzen Kapuzenpullis mit weißen Wollsocken gewaschen haben. Bunte Scheinwerfer blenden in den Augen. Auf der Bühne bietet sich ein vertrautes Bild. Zwei Männer mit Jeans und Brille. Rechts der sonnengebräunte Reinhard Rampert in Begleitung von Wasser und Rotwein. Links der inzwischen weißhaarige Thomas Ebermann. Mit seiner markant kratzigen Stimme eröffnet er den Abend. Dem linken Kabarett sind sie seit Jahren treu geblieben. Auch ihre Technik bleibt die alte. Zitate aus Büchern, Zeitungen und anderen Medien werden mit Hilfe von Zwischenbemerkungen zur Kenntlichkeit entstellt, wie es in einer älteren Programmankündigung so schön heißt. Das Thema allerdings ist neu. Unter dem Motto Vertrauen bilden sarkastisch-analytische Dialoge über die Krise den Rahmen des Abends. Ebermann und Rampert beginnen mit einem Rundumschlag zum Thema und streifen dabei auch die selbsternannte Wirtschaftsstadt Bobingen.
Wir schalten jetzt nach Bobingen, wo der Leiter der örtlichen Raiffeisenfiliale auf uns wartet. Guten Tag, Herr Fröchtenich.
Ja, guten Tag. Am 12. November ist die Roy Black-Matinee in der Singoldhalle. Roy Black ist nämlich in Bobingen geboren und liegt auch hier bei uns begraben.
Moment. Also er hatte darum gebeten, die einzige Attraktion der Stadt kurz ansprechen zu dürfen. Aber was wir wissen wollen, wie sieht es mit dem Vertrauen Ihrer Kunden aus?
Manche erkundigen sich dreimal am Tag nach ihrem Geld. Dienstag wollte ein Kunde sein Geld abheben und zu Hause in einem feuerfesten Metallbehälter einmauern.
Was haben Sie ihm gesagt, um ihn zu beruhigen?
Ich sagte, Amerika ist Amerika und Bobingen bleibt Bobingen.
Sehr gut. Unsere Banken sollen ja auch nur 500 Milliarden faule Papiere in den Büchern haben. Wie erklären Sie sich aber bei diesen Peanuts den Vertrauensverlust?
Man kann mit 100 Grad kochen, auch mit 130 Grad. Aber wenn man den Schnellkochtopf auf 150 dreht, dann explodiert er. Und dann braucht man nicht nur einen neuen Topf, sondern muss die Küche renovieren. Aber das ist nicht das Problem, sondern dass keiner mehr Schnellkochtöpfe kauft.
Danke. Danke nach Bobingen. Leider fehlt uns die Zeit, um uns mit dem Sinn dieser Metapher näher zu beschäftigen.
Denn die Themenvielfalt des Abends soll hier keinem vorenthalten werden. Neben einem direkten Bezug zur Krise sprechen Ebermann und Rampert auch über das Heimwerken, den Golfsport und über Benimmregeln im Job. Besonders viele Lacher haben sie auf ihrer Seite, wenn bestimmte Personen im Mittelpunkt des Dialogs stehen. So zum Beispiel Helmut Schmidt, der Retter aus der Krise, ein wirtschaftskritischer Erzbischof namens Marx oder etwa der Milliardär Adolf Merkle.
In Blaubeuren, am Rande der Schwäbischen Alb, läuten die Kirchenglocken. Wir trauern um den Milliardär Adolf Merkle, der verstorben ist, weil die Banken ihm sein Lebenswerk genommen haben. Die Ratio Farm und 100 andere Firmen. Der sudetendeutsche Calvinist hat schon als Kind mit ansehen müssen, wie der Kommunismus seinem Vater die Chemiefabrik nahm. Zwei Enteignungen in einem Leben, das war zu viel. Ja, Sie werden fragen, warum wir die Trauerfeier veranstalten. Uns Linken wird ja oft ein gestörtes Verhältnis zu Unternehmern nachgesagt. Wir wollen unseren Ruf etwas verbessern, indem wir, wie alle, unsere Kritik am Kapitalismus auf Finanzmanager reduzieren und produzierende Kapitalisten hochleben lassen, wie bei Schaeffler. Statt sie, wie jetzt in Frankreich, in Geiselhaft zu nehmen, also das tun, was sie mit den Belegschaften seit 20, 30, 40 Jahren gemacht haben. Ich habe zur heutigen Trauerfeier 4 Leichenprediger eingeladen. Den Stern, den Spiegel, Herrn Wagner von der Bild-Zeitung und Pfarrer Matthies. Der Stern, bitte.
Eigentlich war der eisige Januartag ideal, um in den Forst zu gehen. aber er ging zu den Gleisen und betete, bis Gott ihn an diesem eiskalten Januartag fallen ließ.
Wieso Gott? Ich denke, er ist von der Regionalbahn.
Rote Regionalbahn streifen den Seelenort Blaubeuren mit seinen Höhlen und Hängen und dem berühmten Blautopf. Ein Urquell deutscher Romantik.
Wieso sprechen Sie, wenn sich einer das Leben nimmt von deutscher Romantik?
Das Stuttgarter Hutzelmännchen von Mörike handelt von Blaubeuren. Die schöne Lau ist die Tochter von einer Menschenfrau und einem Wassernix, die vom Donau-Nix in den Blautopf verbannt wurde, weil sie nicht lachen konnte.
Was, die konnte nicht lachen?
Sie durfte erst zurückkehren, wenn sie 5-mal gelacht hatte.
Nee, das ist nichts für eine Trauerfeier. Schluss, mach bitte was Persönliches.
Müßiggang passte nicht zum evangelischen Arbeitsethos dieses Mannes. Gott, Geld und Tod
waren für ihn immer dasselbe. Denn er wusste,
im Erfolg liegt die Zusage zur Auferstehung.
Und im Misserfolg die Zusage zum Fegefeuer. Und so sammelte er Firmen wie andere Briefmarken. Alle auf Kredit. Bis er 120 Firmen hatte und 20 Milliarden Schulden. Er bat seinen Freund Oettinger noch um Geld, doch der ließ ihn abblitzen und machte sich, während Merkel sein Büro verließ, einige Notizen.
Baden-Württemberg verliert eine große Persönlichkeit, aber sein unternehmerisches Vermächtnis wird bleiben.
In der Not wettete Merkel sein letztes Bargeld auf sinkende VW-Kurse. Gleichzeitig wettete Wiedekind von Porsche auf steigende Kurse und kaufte so viele VW-Aktien, bis der Kurs wie eine Rakete in den Himmel schoss.
Die Donaubahn gilt Eisenbahnkennern als schönste Strecke Deutschlands.
Ja, ja.
Auf nur einem Gleis schlängelt sich die Linie am Fluss der Schwäbischen Alb entlang.
Danke, herzlichen Dank dem Stern.
Die Programme, mit denen Thomas Ebermann und Rainer Trampert durch Deutschland touren, sind immer auch eine Gratwanderung zwischen Zweifel und Zwerchfell. Bei brisanten Themen kann einem das Lachen schnell und für eine Weile im Hals stecken bleiben. In den ersten Shows dominierte jedoch die Leichtigkeit. Inzwischen bleibt oftmals ein bitterer Nachgeschmack. Das mag sicherlich auch an der Themenauswahl liegen, so beispielsweise, wenn es um Abschiebung geht.
Der Abend senkt sich über den Hamburger Flughafen, als die Maschine der Schweizer Charter-Airline Hello auf dem Rollfeld eintrifft. So beginnt im Zeitmagazin die Reportage über den Abschiebeflug 6842, aus dem jetzt alle Zitate sind. Der Flug ist eine Sammelabschiebung der Europäischen Union unter deutscher Federführung. 32 Afrikaner sollen in dieser Nacht nach Guinea, Togo und Benin transportiert werden. Der Aufsichtsbeamte ist...
Ich möchte nicht, dass mein richtiger Name in Ihrer Zeitung steht.
In Ordnung, wir nennen Sie einfach Udo Radke.
Also ich habe nichts zu verbergen, aber die Behörde hat das so angewiesen.
Ich verstehe. Udo Radke, dunkelblauer Anzug, Krawatte mit Hamburg-Wappen, ist Abteilungsleiter in der Hamburger Ausländerbehörde. Er verlässt das Flughafengebäude, um aus dem Dienstwagen Windeln zu holen.
Kommt ja immer wieder vor, dass sich Abzuschiebende einkoten.
Er packt Lebensmittel aus einem Pappkarton, Sandwiches, Obst, Müsliriegel und arrangiert sie zu einem Buffet.
So eine Mahlzeit lenkt die Afrikaner ab.
Wovon?
Die Ankunft am Flughafen ist der kritische Punkt. Hier begreifen sie, dass sie keine Chance mehr haben.
Im Bundesinnenministerium nennt man ihn den Innovator.
Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis die Politik auch darauf kam. Also ich träumte schon in den 90er Jahren davon, die Sache ganz groß aufzuziehen.
Was meinen Sie mit die Sache groß aufziehen?
Na, die Abschiebung per Sammelcharter. Sammelcharter gehört die Zukunft. Es wird nachts abgewickelt, keine Fluggäste, die sich wehren, kein Geräusch. Öffentlichkeit wird erst informiert, wenn alles perfekt gelaufen ist.
Perfekt, nicht? Das Gewissen ist eins mit der Pflichterfüllung.
Und Sammelcharter ist auch viel billiger und effizienter als diese Einzelabschiebung per Linienflug.
Wie viel spart man?
Wenn ich die Maschine voll bekomme, kostet mich ein Abzuschiebender nur noch 1.000 Euro. Schon ab 20 Personen sinken die Pro-Kopf-Kosten unter dem Preis einer Linienabschiebung.
Und das erinnert irgendwie an früher, nicht? An die Abrechnung der Bahn bei Menschentransporten. Nein, Ich warne vor falschen Vergleichen. Wenn Eichmann heute lebte, wäre er vielleicht auch nur Abteilungsleiter in der Ausländerbehörde. Udo Radke ist Spezialist für Westafrika.
Ja, und ich lese Bücher über Afrika und war schon mit meiner Familie im Urlaub dort. Ich wollte einfach die afrikanische Mentalität studieren.
In der Halle wird es laut. Polizisten drücken einen Afrikaner auf den Boden und stellen die 17-jährige Belinda vor die Wand, um sie abzulichten. Dann muss sie sich hinter einem Vorhang vor uniformierten Frauen ausziehen. Sie ist Realschülerin in einem hessischen Fachwerkdorf und wurde vor 8 Stunden erst aus dem Schlaf gerissen.
Rannte unter das Dach und wollte aus dem Fenster springen, aber unten stand unser Mannschaftswagen und richtete die Scheinwerfer aufs Haus.
Dann wurde sie, ihr jüngerer Bruder Richie und ihr Vater abgeschleppt. Die Mutter soll später folgen. Timo aus ihrer Schulklasse stand im Garten und wich ihren Blicken aus. Als Belinda in die Halle gezogen wird, fragt der Psychologe sie.
Und? Wie fühlst du dich?
Beschissen, sagt sie.
Das ist völlig normal, das geht vorbei. 13 Jahre warst du jetzt in Deutschland, da hast du so viel gelernt, was du in deiner Heimat umsetzen kannst.
Im Zeitalter der totalitären Herrschaft des Zweckmäßigen ist der Psychologe zuständig für beruhigende Worte. Aber Belinda weint. Sie hat sich erst vor 3 Monaten in Felix verliebt und fürchtet, dass sie ihn nicht wieder sieht. In ihrem Alter finde man leicht einen neuen, sagt der Psychologe. Während sie mit den anderen ins Flugzeug getrieben wird, bricht ihr Vater in der Halle zusammen.
Nicht transportfähig, Blutdruck zu hoch,
sagt der Arzt. Nehmen Sie mich mit, bettelt der Vater.
Geht nicht, glauben Sie mir, besser so,
sagt Radke. Alle anderen sind an Bord. Neben den Afrikanern sitzen deutsche Kontaktpolizisten.
Sie sollen einen positiven persönlichen Kontakt aufbauen und das Verhalten der Afrikaner während des Fluges notieren.
Radke lässt sich in den Sitz fallen und atmet tief durch. Die Maschine hebt ab. Hamid hat Kopfschmerzen und sucht eine günstige Lage. Polizisten hatten ihm heute Morgen Stiefelsohlen in den Nacken gestellt. Der Kontaktbeamte filmt ihn dabei und macht Notizen über seine Bewegungsabläufe. Dann nickt er ihm freundlich zu.
Und warum bist du aus deiner Heimat weggegangen?
Ich habe das Abenteuer gesucht, sagt Hamid.
Aber in Afrika scheint doch immer die Sonne.
Lacht der Polizist, der sich über seinen Einsatz freut.
Ist mal was ganz anderes als dieser graue Alltag im Dienst.
Hamid war gerade mit seiner Freundin Anna zusammengezogen und wollte seine Duldung verlängern. Aber sein Sachbearbeiter hatte in einer höhnisch-triumphalen Geste bemerkt:
Game over, Mr. Benin, nimm dich.
Belinda begreift jetzt, dass ihr Vater nicht dabei ist und schreit vor Verzweiflung. Ein Beamter fragt:
Was denn da hinten los? Gibt's Probleme?
Ach Gott, sagt Belindas Kontaktbeamtin.
Die heult schon seit Stunden.
Radke will lesen, aber es gelingt ihm nicht.
Bekomme eine Gänsehaut, wenn ich die Afrikaner da hinten so jammern höre.
Sie bekommen doch eine Gänsehaut.
Ja, das Wimmern ist das Schlimmste. Klingen dann wie Babys, die man nicht beruhigen kann.
Also wenn Radke schon unter dem Wimmern leidet, wie werden dann Mörder erst zu leiden haben? Oder gar Massenmörder? Also wer Mitleid mit anderen spürt, kann diesen Job nicht machen. Dagegen hilft, alles Mitleid auf sich zu lenken, damit für andere wirklich gar nichts übrig ist.
Einmal hat eine Ghanarin während des ganzen Fluges gesungen.
Sie ärmster.
Ich bin seit 22 Stunden nicht einmal eingeschlafen. Wir Polizisten dürfen das ja nicht.
Sie haben es wirklich schwer. Er hört Musik.
Céline Dion, der Titelsong von der Titanic, beruhigt mich etwas.
In der Ferne zucken Blitze, sie überqueren die Sahara und befinden sich im Landeanflug auf Guinea. Das bekannt ist für Polizeiwillkür, Folter und Genitalverstümmelung.
Welcome to San Francisco.
Hustet ein Beamter los und die anderen biegen sich vor Lachen. Bis heute reicht keine Forschung in jene Finsternis hinein, aus der dieser unvergrübelte Frohsinn quillt.
Neben diesen und anderen neuen Stücken wiederholt sich an diesem Abend aber auch manches, zum Bedauern einiger eingefleischter Fans. Das Programm ist aufgefüllt mit Dialogen aus vergangenen Shows, alten Phrasen und bekannten Lachern. Einige sagen, man muss Ebermann und Trampert eben lieben, was Verständnis für Wiederholungen einschließt. Ich meine, Liebe ja, aber nicht bedingungslos. Politisches Kabarett ist halt etwas anderes als die Lieblingsband, bei der man sich freut, ihre Texte mitgrölen zu können. Denen, für die Ebermann und Trampert noch Neuland sind, sei das Programm aber wärmstens empfohlen.
So, nun sind wir auch schon fast wieder am Ende unserer Sendung angelangt. An dieser Stelle sei noch auf einige wichtige und interessante Veranstaltungen der kommenden Wochen hingewiesen. Am 24.04. findet im Paris-Syndrom in der Karl-Tauchnitz-Straße 9 unter dem Titel Electric Dress zu Gast in Leipzig die Auftaktveranstaltung der fünfteiligen Reihe Queer Matters – Verdächtige Angelegenheiten statt. Beginn ist dort um 20 Uhr. Electric Dress fand vom Dezember 2007 bis April 2008 in Potsdam in Form von Workshops, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen statt und richtete sich an Mädchen und Frauen, die Interesse haben, kreativ im Veranstaltungsbereich zu arbeiten. Do It Herself wendet sich nun im Frühling 2009 mit einem ähnlichen Konzept an die Mädchen, Frauen und Transgender in Leipzig. Auf dem Podium treffen die Organisatorinnen von Electric Dress und Do It Yourself zusammen und diskutieren mit der Leipziger Öffentlichkeit über die Notwendigkeit queer feministischer Ansätze im sub- und soziokulturellen Veranstaltungsbetrieb. Wer nähere Informationen erhalten möchte, der kann zum Beispiel unter dresselectric.de oder doityourself.supergiro.de nachsehen. So, das war's mal wieder mit Radio Island, der 60. Sendung. Wenn ihr Interesse an alten Sendungen habt oder mehr über uns erfahren wollt, dann könnt ihr auch im Internet unter www.public-ip.org nachsehen. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Sendung.